ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Prophet der Befreiung. Wer war Franz Fanon? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Vielleicht ist es sein Zorn, mit dem er gegen Rassismus und Kolonialismus anschreibt, die Wucht seiner Sprache, die Bereitschaft, die eigene Existenz im Kampf gegen Unterdrückung aufs Spiel zu setzen. Fest steht, Franz Fanon berührt, beeindruckt, begeistert nicht nur den Philosophen Jean-Paul Sartre, der 1961 über Fanon schrieb, in dieser Stimme entdeckt die dritte Welt sich und spricht zu sich. Heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, ist aus der dritten Welt der globale Süden geworden, aus dem Kampf gegen koloniale Unterdrückung die Frage nach der Schuld des Westens und die Forderung nach Aufarbeitung. Mittendrin in diesen postkolonialen Debatten als Ideengeber und Bezugspunkt immer wieder Fanon. Am Sonntag wäre er 100 Jahre alt geworden und wir wollen fragen, wer war dieser Mann? Was macht ihn, sein Denken bis heute so faszinierend? Mit dabei die Publizistin Caroline Fetscher, der Politikwissenschaftler Professor Dr. Klaus Leggewie von der Universität Gießen und von der Humboldt-Universität zu Berlin der Afrikawissenschaftler Professor Dr. Andreas Eckert. Herr Eckert, das Leben von Fanon mal im Schnelldurchlauf. 1925 auf der Karibikinsel Martinique geboren, damals eine französische Kolonie, im Zweiten Weltkrieg freiwillig als Soldat der französischen Armee gegen das nationalsozialistische Deutschland gekämpft, Studium der Medizin mit 28 Chefarzt in einer psychiatrischen Klinik in Algerien, schließlich Aktivist im algerischen Widerstand gegen Frankreich, Autor mehrerer Bücher, das bekannteste, Die Verdammten dieser Erde, erschienen kurz vor seinem Tod mit gerade einmal 36 Jahren. Das klingt nach einem intensiven, rastlosen Leben und wirft fast automatisch die Frage auf, was treibt diesen Mann an?
Ja, das war tatsächlich ein rastloses Leben und er hat natürlich viele Dinge getan, für die andere viele Jahrzehnte gebraucht hätten. Ihn treiben verschiedene Dinge an. Er wird Soldat für das freie Frankreich, weil er gegen den Faschismus kämpfen will und natürlich auch für Frankreich. Zu der Zeit glaubte er sozusagen noch fest an den Dreiklang der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und die wollte er verteidigen. Als er nach Frankreich geht, ist sozusagen dieser Glaube schon etwas zurückgegangen. Aber in den ersten Jahren in Lyon, während seines Studiums, ist er immer noch unentschieden. Und zumindest sieht er in der französischen Kultur durchaus noch positive Dinge. Er radikalisiert sich dann im Laufe der Jahre und vor allem in seiner Zeit in Algerien, wo er ja zunächst, wie Sie gesagt haben, als Psychiater in einer Klinik gearbeitet bzw. die geleitet hat. Später dann kündigt er diesen Job auf. Und dann vor allem für die algerische Befreiungsbewegung, FLN, da wird er zu einem radikalen Kämpfer gegen den Kolonialismus, gegen Rassismus, aber durchaus auch gegen Kräfte innerhalb der kolonisierten Gesellschaften, vor denen er warnt, weil er meint, sie würden im Grunde viele Elemente der europäischen Kolonialherren übernehmen und dann im Grunde die Freiheit verraten. Also ich glaube, diese Motive wechseln bei ihm und er ist ja auch vor allem jemand, der in der Aktion lebt. Und die meisten seiner Bücher und Schriften sind durchaus Pamphlete. Also eine langjährige Mitarbeiterin, Marie-Jeanne Manuelon, die auch selber ein Buch geschrieben hat über Fanon und ihre Zeit mit Fanon, hat immer gesagt, ich verstehe gar nicht, warum die ihn zu einem Theoretiker machen. Das war jemand, der vor allem Pamphlete geschrieben hat. Und die Wucht der Texte, gerade der Verdammten dieser Erde, ist natürlich auch ein Stück weit dem aktivistischen Impetus von Franz Fanon geschuldet.
Herr Leggewie, Herr Eckert hat gerade darauf hingewiesen, als schwarzer Soldat will Fanon Frankreich noch von den Nazis befreien. Er lebt in der französischen Armee, wie man ihn und andere aus den Kolonien als Soldaten zweiter Klasse behandelt. Später, nachdem er sich dem algerischen Befreiungskampf angeschlossen hat, wird er das Frankreich, das er einst verteidigt hat, bekämpfen. Das Leben von Fanon, erzählt das auch die Geschichte einer großen Desillusionierung, einer großen Enttäuschung?
Auf jeden Fall, und das spürt man eben in seinen Schriften schon sehr früh. Das heißt, er erfährt den Rassismus am eigenen Leibe. Er spricht ja von der Epidermisierung, der Einhäutung, wenn man das übersetzen darf, des Rassismus. Das, was er dann auch beschrieben hat in einem sehr eindrucksvollen Buch 1952, Schwarze Haut, weiße Masken, beschreibt dann genau diese Verwandlung eines Ideals der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in die schmutzige Praxis einer kolonialen Diskriminierung und Unterdrückung. Er erfährt sie am eigenen Leibe, die schwarzen Soldaten, die für Frankreich kämpfen. Das ist nicht nur er gewesen, das waren die senegalesischen und andere Hilfstruppen, auch aus Algerien. Die haben eben erfahren, dass sie in dieser Armee zweite Klasse waren und dass sie da auch noch innerhalb dieser Armee gewissermaßen unterschieden wurden nach Afrikanern, Menschen aus der Karibik und dergleichen mehr. Und vor allen Dingen ist dann dieser Kipppunkt 1945, wo diejenigen, die auf der Seite Frankreichs gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben, eigentlich ihre eigene Unabhängigkeit reklamiert hatten und dann in einen berühmten Massaker in Sétif und Guelma in Algerien niederkartätscht wurden. Und das ist eben die Erfahrung, die sie gemacht haben. Der, wenn man so das so sagen darf, theatralisch, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er kann gehen. Und aus dieser tiefen Enttäuschung heraus entstehen dann sehr viele sowohl wissenschaftlich-psychiatrische Werke, Beobachtungen, als auch dann diese von Andreas Eckert angesprochene polemische Pamphletistik.
In Algerien, da wird aus dem Psychiater Fanon ein Freiheitskämpfer. Fanon, der anders als viele Nordafrikaner schwarz ist, kein Moslem, kein Arabisch spricht, oft einen Dolmetscher braucht, um sich mit den Leuten zu verständigen. Herr Leguevy, warum sucht sich Fanon ausgerechnet Algerien als Wahlheimat aus? Warum wird das Land zu einer Art Sehnsuchtsort für ihn?
Ich weiß nicht, ob das ein Sehnsuchtsort war. Er hat dort eine Stelle bekleiden können. Und das war ja noch vor dem Beginn des Bürgerkrieges. Allerdings war in Algerien ja bereits eine latente Bürgerkriegssituation da. Seit 1945 wuchsen eben die Unabhängigkeitsbestrebungen diverser algerischer Gruppen an. Und er hat dann eben zunehmend sympathisiert mit einem Land, wie Sie gerade richtig gesagt haben, das er eigentlich nicht kannte. Weder die Sprache noch die Kultur noch die Religion vor allen Dingen. Und in dem Zusammenhang ist das vermutlich eine sehr konkret abstrakte Identifikation mit einem Befreiungskampf. Algerien war 132 Jahre lang Kolonie bis zur Unabhängigkeit 1962 und von einer bestimmten Sorte von Kolonie eben geprägt, nämlich einer Siedlerkolonie, in dem eben sehr, sehr viele Menschen von der anderen Seite des Mittelmeers in Algerien lebten, sozusagen eine weiße Parallelgesellschaft gebildet haben. Und hier war sozusagen der koloniale Befreiungskampf besonders intensiv, besonders gewalttätig, besonders in vieler Hinsicht problematisch.
Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, vom Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft. An allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt. Frau Fetscher, so steht es im Schlusswort von Die Verdammten dieser Erde. Europa ist für Fanon das Feindbild. Muss man sagen, angesichts der verheerenden europäischen Kolonialgeschichte in Afrika, in Asien, zu Recht.
Ja, also Europa ist das Feindbild sicherlich, aber wie wir jetzt auch schon gehört haben von Herrn Eckert und Herrn Leguevy, er war, was sein Biograf Adam Schatz so schön sagt, ein schwarzer Jakobiner. Er fühlte sich als Kind auf Martinique als ein weißer Franzose, also weil er jetzt war auch nicht tief schwarz und er kam ursprünglich, also seine Vorfahren kamen, waren afrikanische Sklaven, waren Europäer dabei, waren auch Inder dabei. Und wenn er sagt, verlassen wir Europa, meint er ganz gewiss nicht, verlassen wir die Utopien von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und er meinte auch nicht, verlassen wir die Utopie oder den Wunsch nach Gleichberechtigung und Demokratie. Und wie Fanon nun heute vereinnahmt wird von identitätspolitischer Seite, von den Leuten, die den globalen Süden und die präkoloniale Konstellation idealisieren, das, glaube ich, wird ihm wirklich nicht gerecht. Das wird auch nicht mal seinen Theorien gerecht, die zu der damaligen Zeit mit den problematischeren Aufrufen zu Gewalt etc. durchaus eine Legitimität besaßen, aber in Anwendung auf heute mehr als problematisch sind.
Herr Eckert, Europa verlassen fordert Fanon. Frau Fetscher hat gerade gesagt, was er damit nicht meint. Was meint er denn damit? Welche Vision der Dekolonisierung hat denn Fanon?
Na gut, er sagt, von Europa können wir in dem Sinne nichts lernen, sondern die Menschheit muss sich in gewisser Weise neu erschaffen. Und er spricht ja auch von einer geteilten Humanität, die es zu begründen gilt. Und die umfasst letztendlich alle Menschen. Und er warnt davor, zu sagen, wir können jetzt nicht uns ein paar Teilchen aus Europa noch irgendwie übernehmen und ansonsten tun wir ein paar von unseren Elementen hinzu und dann entsteht eine neue Gesellschaft, sondern er plädiert, gewissermaßen für einen radikalen Neuanfang. Und diese Kritik, die dann in seinem Schlusskapitel über Europa kommt, macht nochmal deutlich, dass von Europa nichts mehr zu erwarten ist, sondern Europa wird dann und kann dann sozusagen von den befreiten Gesellschaften in der sogenannten oder damals genannten Dritten Welt lernen. Und ich glaube, das kann man natürlich in dem Moment sicher als antieuropäisch lesen, und er hatte ja auch gute Gründe dazu oder dafür, gegen Europa zu sprechen. Aber es war jetzt nicht irgendwie eine Pauschalverdammung oder gar eine Vernichtungsfantasie, sondern eher der Hinweis und auch die Warnung: Leute, macht euch mit Europa nicht zu sehr gemein, weil das wird in die Irre führen. Und in gewisser Weise war er da ja auch ein guter Prophet, weil genau die, die sich dann sehr stark mit Europa, gerade im französischsprachigen Kontext, eingelassen haben, haben ja ihre Gesellschaften nicht gerade in eine Blüte führen können.
Ja, darf ich kurz vielleicht noch ergänzen? Er war natürlich Sozialist, er war Marxist.
War also revolutionär?
Er träumte wirklich von der völligen Befreiung von Gewaltherrschaft. Also wenn er jetzt als Apologet der Gewalt herbeizitiert wird, dann übersieht man, dass das seine Vision war. Er sagt, sowohl der Folterer als auch der Gefolterte sind beide Opfer im Grunde einer Gewaltherrschaft, die der Kolonialismus darstellt. Aber die Gesellschaft, die utopische, die er am Horizont sehen wollte oder entworfen hat, die war eine sozialistische. Also ganz zuvörderst steht bei ihm die Verteilung des Eigentums, des Vermögens, des Reichtums, die so krass und unglaublich ungerecht war zu dieser Zeit. Gerechtigkeit, das war eigentlich sein Leitstern.
Wenn ich da auch noch mal ganz kurz ergänzen darf, also die französische Linke hat er ja nun überhaupt nicht gutiert. Also die fand er höchst problematisch, weil natürlich auch dieser französischen Linken ein beträchtlicher Rassismus Teil sozusagen ihres Verhaltens war. Aber vor allem hat er auch, und das steht auch in Die Verdammten dieser Erde, wird aber eher selten gelesen, an einer Stelle schreibt er eben auch, dass Hass und das selbstberechtigte Gefühl der Rache, Ressentiments, Rassismus können sozusagen keine neue Gesellschaft bilden. Darauf kann man nicht aufbauen. Also es geht nicht darum, jetzt an Europa Rache zu üben, sondern einfach Europa beiseite zu schieben und irgendwann später wieder Europa auch als Teil einer geteilten Menschheit, einer gemeinsamen Humanität wieder zu integrieren. Ich glaube, das war so seine Idee.
Ein Universalist.
Er war eben auch für die Befreiung Europas.
Ja, genau.
Und dieser Humanismus war eben eine Utopie, aber an der hat er, glaube ich, festgehalten. Und das wurde eben in den 60er Jahren in der Lektüre eines berühmten europäischen Intellektuellen, an den sich Fanon ja sehr gehalten hat, nämlich Jean-Paul Sartre, auch übersehen. Das heißt, dieses violente Vorwort war sozusagen eine viel stärkere Absage, verbal radikal, an Europa, als es von Fanon gewissermaßen hintergründig auf. Er hat sich ja auch an bestimmten Schriften eines europäischen französischen Intellektuellen, nämlich Sartre, orientiert. Die Sachen, die Sartre über die Judenfrage geschrieben hat, die waren für ihn gewissermaßen eine Matrix zum Verständnis der rassistischen Diskriminierung. Er hat sich gewissermaßen darin erkannt. Er hat erkannt, dass nicht nur der Antisemit den Juden schafft, sondern eben der Rassist auch den minderwertigen Bewohner der Antillen oder Algeriens. Und insofern war eine geistige Orientierung an bestimmten Traditionen der europäischen Geschichte, Ideengeschichte und auch an damals lebenden Intellektuellen des Existenzialismus, wie man damals gesagt hat, die war ja bei ihm durchaus vorhanden.
Herr Eckert, jetzt haben wir gehört, Fanon war Universalist, er war Humanist. Es gibt aber auch eine andere Lesart von Fanon, die zuletzt der Althistoriker Egon Fleig vorgebracht hat. Zitat: Der Rassismus von Franz Fanon besteht nicht darin, eine Rasse über allen anderen zu erheben, sondern darin, eine einzige Rasse dem Rest der Menschheit entgegenzustellen. Er dämonisiert die weiße Rasse als das Böse schlechthin. Zitat Ende. Was ist da dran? Ist Fanon ein Rassist?
Da ist gar nichts dran. Und ich weiß auch nicht, ausgerechnet Egon Fleig in diesem Zusammenhang zu zitieren, der sich ja nun, glaube ich, nicht gerade mit, soll ich sagen, Ruhm besudelt hat in seinen Äußerungen über Sklavereigeschichte und Rassismus, und der ja weiterhin behauptet, dass die Araber den Rassismus erfunden hätten. Deswegen würde ich sagen, er war in dem Sinne kein Rassist. Und überhaupt, ich meine, die Frage, ob wir hier mit Rasse operieren wollen, noch weiter, Fanon hat das natürlich getan, weil es auch die Sprache seiner Zeit war.
Er hat zum Beispiel von antirassistischem Rassismus gesprochen.
Genau, und das ist, Das macht, aber ob ihn das zu einem Rassisten macht, weiß ich nicht. Er hat halt sehr scharf geschossen, verbal, gegen Europäer und gegen Weiße. Aber hat genauso scharf geschossen gegen Personen in den eigenen Reihen, die er sozusagen auf dem falschen Weg wähnte und als Verräter wähnte. Von daher ist, glaube ich, der Rassismusvorwurf nicht besonders hilfreich. Er bringt uns irgendwie auch nicht weiter, um zu verstehen, was Fanon eigentlich im Schilde führte. Zumal er ja auch in seinen Positionen durchaus jetzt nicht besonders straight war, sondern sehr stark auch je nach Kontext wechselte, bestimmte Dinge betont hat. Aber seine Kritik oder seine Position, seine Perspektiven nun dadurch zu desavouieren, indem man ihn als Rassisten erklärt, halte ich für falsch.
Es gibt eine im Wesentlichen aus dem Westen kommende Identifikation mit Fanon, die dann ihrerseits so etwas wie einen antirassistischen Rassismus praktiziert, indem sie gewissermaßen die historische Einordnung von Fanon unterlässt und so eine ja irgendwie überzeitliche, fast anthropologische Scheidung zwischen dem globalen Süden und dem Rest der Welt konstruiert. Und ich glaube, der innere Widerspruch bei Fanon liegt in seiner Auffassung dessen, was eigentlich eine Nation sein soll. Die algerische Befreiungsfront war eben eine ganz emphatische nationalistische Bewegung, die Wert darauf gelegt hat, dass die algerische Nation immer schon gewissermaßen existiert hat und dass die Nation das ist, an dem sich das Volk aufrichtet. Der FLN hat dann einen Einmütigkeitsmythos geschaffen, der in der eigenen Bewegung niemals vorhanden war und schon erst recht nicht im gesamten algerischen Volk. Das heißt, die Hypostasierung, die Übertreibung des Nationalen, die ist gewissermaßen von Fanon einerseits mitbetrieben worden, als einer, der den FLN sozusagen auch propagiert hat und andererseits auch durchschaut worden. Ich glaube, er hat sehr genau gewusst, dass wenn die afrikanischen Nationen auf den Weg des europäischen Nationalismus gehen, dass sie dann in einen Weg gehen, der sich ja leider dann eben auch bestätigt hat, dass aus Befreiungsbewegungen dann häufig Diktaturen geworden sind, die die eigenen Völker unterdrückt haben. Und zwar vor dieser Folie der nationalen Einstimmigkeit, der nationalistischen Überzeugung. Und ich glaube, das ist, noch ganz kurz, das ist vielleicht der innere Widerspruch, an dem man am besten arbeiten kann, wenn man sich heute produktiv mit Fanon auseinandersetzen will.
In der Hinsicht, ich würde Ihnen völlig recht geben, ist der Nationenbegriff bei ihm so konnotiert, dass es ihm eigentlich um eine unabhängige Eigenstaatlichkeit geht und nicht um die ethnischen und die Homogenitätsfantasien, die sich dann daran geknüpft haben. Und absurderweise wurde er ja posthum, also nach seinem Tod 1961, wurde er von der algerischen Befreiungsbewegung selber als Fremder diskreditiert, weil er nicht arabischstämmig war und weil er nicht aus Algerien stammte, sondern aus Martinique, beziehungsweise die gemischte Herkunft hatte, die ich vorhin erwähnt habe. Also erinnern muss man wirklich auch nochmal in dem Kontext daran, wie er in schwarzer Haut und weiße Masken in seinem zweiten Buch sagte, der Antisemitismus trifft mich mitten ins Fleisch. Ich kann mich von dem Schicksal nicht lossagen, das meinem Bruder bereitet wird. Also die Solidarisierung mit verfolgten Juden und mit diskriminierten Juden, die hatte er auch schon, als er sich den Force Française Libre angeschlossen hat, also den Truppen von De Gaulle gegen das Vichy-Frankreich. Und das ist ein Posten in seinem Denken, der heute völlig unterschlagen wird, wenn man ihn meinetwegen vereinnahmt für eine Apologetik der oder für eine Legitimierung des Überfalls der Hamas am 7. Oktober 2023, als die Hamas Israel überfallen hat mit Massakern, mit Massenschlachten, mit Verschleppungen von Menschen. Und dafür wird heute zum Teil Fanons Gewaltbegriff herangezogen. Das ist wirklich komplette Fehllesung seiner Texte.
Frau Fetscher, wir werden darüber noch sprechen. Zunächst würde mich aber, Herr Eckert, noch mal interessieren. Frau Fetscher hat gerade schwarze Haut, weiße Masken angesprochen. Fanon beschreibt den Kolonialismus als ein Gewaltverhältnis. Und was ihn ja interessiert, ist vor allem die Frage, was macht diese Gewalt mit den Menschen, mit denen, die unterdrücken und mit denen, die unterdrückt werden. Und er war einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, der die Frage ernsthaft gestellt hat, was heißt es denn eigentlich, schwarz zu sein in einer von Weißen dominierten Gesellschaft. Ist diese Frage zu stellen sein eigentlicher Verdienst?
Nicht sein eigentlicher, aber es ist natürlich ein Verdienst, dass er gerade die, sagen wir, psychologische Dimension von kolonialem Rassismus sehr eindringlich beschrieben hat, wie Sie gesagt haben, was macht das eigentlich mit einem? Und es gibt ja da diese berühmte Szene, wo dieser Junge dann auf ihn zeigt und mit dem Finger und Mama, da ist ein N.
In Lyon war das.
In Lyon war das, genau. Also das spiegelt natürlich auch sehr stark seine konkreten Erfahrungen in Lyon wieder, seine Zeit des Studiums, der Ausbildung, der ersten Tätigkeiten, wie überhaupt ja seine Bücher sehr stark auch immer gebunden sind an eigene konkrete Erfahrungen. Auch der Kolonialismus, den er in Die Verdammten dieser Erde beschreibt, ist sehr stark gebunden an seine Erfahrungen in Algerien und dieses manichäische Gebilde Kolonialismus, das er da kreiert, ist natürlich, Klaus Leggevi hat erwähnt, Algerien war eben eine Siedlergesellschaft, wo diese geteilte Welt noch sehr viel schärfer konturiert war, gerade in den Städten, als es in anderen Teilen etwa Afrikas. Aber nochmal zurück zu Schwarze Haut, weiße Masken. Ich meine, interessant ist natürlich am Ende, dass er sehr detailliert, auch sehr eindringlich das beschreibt, was Rassismus tut. Aber dann doch am Ende sagt, also lösen können wir das Ganze nur sozusagen politisch, ökonomisch. Und es gibt eben eine sehr, finde ich, kluge Rezension des französischen Afrikasoziologen Georges Ballandier, der genau darauf hinweist und sagt, also warum macht er jetzt diese ganze psychologische Lesart von Kolonialismus, wenn er am Ende doch als Lösung nur sieht den politischen Kampf?
Ja, aber er sieht eben auch die gesellschaftlichen Strukturen, die Rassismus erzeugt haben. Also er kommt aus der psychiatrischen Praxis und beobachtet ja den Inferioritätskomplex, den der Rassismus einführt und dergleichen mehr. Er kommt sozusagen mit psychologischen Überlegungen, sagt aber dann, und das Ganze hat ja eine Soziogenese, wie er es, glaube ich, ausdrückt. Das heißt, das hängt natürlich auch mit, und insofern ist er dann auch Marxist, der auch an die ökonomischen Strukturen der Gesellschaften denkt. Das hängt dann mit gesamtgesellschaftlichen Strukturen zusammen. Da wird es dann immer ein bisschen schwammig, aber er hat sozusagen darauf insistiert, dass eine Entfremdung, er war ja ein großer Theoretiker der Entfremdung, und der Kolonialismus war eine Variante, eine besonders radikale der Entfremdung, dass die Ententfremdung eben auch gehen muss über eine gesellschaftliche Befreiung, die sozusagen den reinen Rassengegensatz oder die reine ethnische Differenzierung übersteigt.
Dazu würde wunderbar passen jetzt sein Zitat: Der Schwarze ist gefangen in seinem Schwarzsein und der Weiße ist gefangen in seinem Weißsein. Und es geht darum, also wenn wir das mehr oder weniger poetisch ausdrücken, beide zu befreien aus ihren rassistischen Vorstellungsgefängnissen.
Ja, Adam Schatz beschreibt ja in einer Stelle, glaube ich, in der Biografie, dass in seiner Praxis gewissermaßen in seiner Klinik sich ein Folterer und ein Gefolterter begegnen. Mhm. Und das ist ja sozusagen ein traumatisches Erlebnis, wenn das so richtig kolportiert ist, dass sich dann hier Täter und Opfer gegenüberstehen mit einem unglaublich tragischen Ausgang. Das heißt, das Opfer bringt sich um. Der Täter versteckt sich
in Panik, also rennt weg, weil er denkt, oh Gott, der hat mich erkannt und er wird mich verklagen und wie auch immer. Und das Opfer glaubt, der ist schon wieder da und der wird mich jetzt quälen und bringt sich sozusagen vorsorglich um. Es ist grauenvoll, aber Fanon hat eben gesehen, wie beide komplett deformiert sind, beide Seiten dieses Gewaltverhältnisses. Und das ist, was man heute von ihm lernen und lesen kann, denke ich.
Und trotzdem, Herr Eckert, schreiben Sie über Fanon. Fanons Werk bietet wenig für die Analyse des Kolonialismus. Warum?
Gut, das ist vielleicht eine etwas überspitzte und vor allem auch gegen bestimmte Lesarten gerichtete Aussage. Na, aber also man kann von ihm bestimmte Dimensionen des Kolonialismus auf der Ebene, wie wir sie gerade diskutiert haben, sicherlich lernen. Aber für das Verständnis dessen, was Georges Ballandier die Kolonialsituation genannt hat, finde ich, ist die eigentlich begrenzt. Eben weil das, was er in vor allem Die Verdammten dieser Erde beschreibt, also sozusagen koloniale Konstellation, eine extrem zugespitzte Version ist, die sicherlich auf seinen Beobachtungen und Erfahrungen in Algerien beruht, aber die gar nicht oder nur sehr wenig mit dem übereinstimmt, was wir aus vielen anderen Teilen, etwa Afrikas, und da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus, nicht in anderen Großregionen, wo die Grenzen zum Teil fließender waren. Was bei ihm gar nicht vorkommt, ist auch die Möglichkeit, bestimmter lokaler Gruppierungen mit und im Kolonialismus bestimmte Interessen durchzusetzen. Also sozusagen all das, was die Kolonialismusforschung in den letzten 30 Jahren versucht hat, herauszuarbeiten, auch gerade die Ambivalenzen der kolonialen Situation, das findet man bei Fanon nicht. Und das hat natürlich auch dann in einer späteren Interpretation oft dazu geführt, dass Kolonialismus in Täter und Opfer aufgeht und jegliche Ambiguität verloren geht. Und ich glaube, je nachdem, wo man hinschaut, ist diese radikale Version durchaus zutreffend. Auch in Kenia und natürlich vor allem im Apartheid-Staat Südafrika finden wir sozusagen Konstellationen, die sehr stark das atmen, was Fanon beschreibt. Aber in vielen anderen Teilen eben auch nicht. Und deshalb glaube ich, dass gerade weil es ja auch heutzutage wieder sehr, wie soll ich sagen, begrenzt über Kolonialismus diskutiert wird, wo es wie gesagt auch nur Opfer und nur Täter gibt und wo der ganze Kolonialismus eine einzige Gewaltveranstaltung ist, glaube ich, ist es wichtig zu nuancieren und da ist vielleicht, nicht im Sinne von Kolonialismus rechtfertigen, aber einfach sozusagen diese Gewalt dann auch einzuordnen und auch die Grenzen kolonialer Macht deutlich zu machen in bestimmten Aspekten. Und da ist Fanon nicht unbedingt die Referenz, die uns ermöglicht, diese Punkte zu diskutieren.
Da steht dann sozusagen der Propagandist dem Analytiker im Wege.
Absolut.
Und das zeigt sich dann auch an seiner eigenen Tätigkeit in Algerien für den FLN. Er ist ja als Redakteur oder was immer er war und als Sprecher der provisorischen Regierung in Tunis, ist er ja gewissermaßen auch zu einem Propagandisten des FLN geworden und hat die inneren Widersprüche eigentlich am eigenen Leib erlebt. Zum Beispiel der ihm nahestehende Aban Ramdan ist ja eigentlich durch einen Verrat innerhalb des FLN zu Tode gekommen. Und die ganzen inneren Widersprüche, die übrigens auch damit zu tun haben, dass hier auch eben islamische Kräfte dabei waren, dass es einen sehr starken arabisch-kabilischen oder berberischen Gegensatz in dieser Bewegung gegeben hat. All diese Dinge sind sozusagen zugedeckt worden und damit versperrt sich der Propagandist gewissermaßen auch eine luzide Analyse, wohin eigentlich dieser Unanimisme, also dieser Einmütigkeitsmythos der algerischen Nation führt. Das sehen wir nämlich bis heute, wohin das führt. Und das ist eigentlich etwas, wo man dann jetzt nicht über Fanon sozusagen urteilen muss. Man kann sehr wohl verstehen, dass einem 61 gewissermaßen da der Gaul durchgegangen ist, aber wo man sozusagen kritischer auf, eben wie Andreas Eckert gerade gesagt hat, auf die Komplexität und Ambiguität kolonialer Situationen hinweisen muss, was 1962 an Unabhängigkeit und Befreiung geschehen ist, führte nämlich dann auch sehr bald in neue Unterdrückungen und in neue Säuberungen. Also da haben wir eigentlich einen Ansatzpunkt für eine immanente Kritik des postkolonialen Nationalismus, der heute bei vielen Theoretikern des Postkolonialismus auch immer noch übertüncht wird.
Ja, diese immanente Kritik des Postkolonialismus, die findet ja jetzt allmählich statt, wo man einfach sieht, dass diese klaffenden Widersprüche sich so nicht auflösen lassen. Also wir haben zum Beispiel im Moment im Sudan eine wirkliche Menschheitskrise mit 24 Millionen Menschen auf der Flucht, täglichen Massenvergewaltigungen mit Massakern und so weiter. Und dafür geht so gut wie niemand irgendwo auf der Welt auf die Straße. Nicht mal in Afrika selber, auf dem afrikanischen Kontinent, Subsahara, wird darüber mehr berichtet als über Gaza. Also Gaza und Israel steht in diesem postkolonialen Diskurs ganz oben, weil Israel sozusagen als die letzte Kolonialmacht in gewisser Weise theoretisch fetischisiert wird. Und alles andere fällt mehr oder weniger unter eine Art Tabu. Wir wollen doch nicht diese Gesellschaften schlecht machen im globalen Süden. Die sind durch das koloniale Trauma geprägt. Alles, was dort an Gewalt stattfindet, das haben letztlich die Europäer indirekt zu verantworten und so weiter. Da wird nicht drauf geschaut. Und da verliert man wirklich die zeithistorische und die aktuelle Realität mit, wenn man durch diese Art der postkolonialen Brille schaut.
Herr Leckewi, machen wir mal diesen Sprung in die Gegenwart. 7. Oktober 2023, die Hamas überfällt Israel, tötet mehr als 1200 Menschen. Und seitdem, das schreibt der Fanon-Biograf Adam Schatz, sein Name ist schon gefallen, geistert Fanon durch den Diskurs über Gaza. Konkret geht es um die Frage, lässt sich das Massaker der Hamas mit Fanau deuten als Ausdruck eines antikolonialen Befreiungskampfes?
Natürlich nicht. Es handelt sich dabei um eine islamofaschistische Bewegung, die aus ganz eigenen Antrieben agiert. Und der ganze Zirkus, der jetzt veranstaltet wird, unterschätzt auch die Komplexität der Analyse, die einem auch Fanon bieten würde. Es gibt eine interessante Auseinandersetzung des Holocaust-Überlebenden Jean Améry mit Fanon. Die geht über die gesamte Lebenszeit von Jean Améry, wo er zunächst fasziniert ist durch die Beschreibung, die ihm Fanon in schwarze Haut, weiße Masken bietet, für eben diese Wahrnehmung, dass der Rassist den Minderwertigen schafft und genau wie der Antisemit den Juden entsprechend herabgesetzt hat. Also das ist eine interessante Debatte zwischen nicht, also Fanon war damals bereits gestorben, die Améry führt und der dann mehr und mehr in seiner Beschäftigung mit dem Holocaust als Überlebender des Holocaust die Differenz deutlich macht. Und das ist meines Erachtens etwas, was in der gegenwärtigen Debatte über Gaza, Palästina, Israel in Palästina, um es so auszudrücken, vollkommen fehlt. Die Unterschiede, die zwischen dem Kolonialismus und dem Holocaust existiert haben. Und wenn man beides so gleichsetzt, wie das in der postkolonialen Theorie hier und da sehr massiv erfolgt, dann werden sozusagen alle Katzen grau und dann ist eben das Wichtigste, worüber man heute redet, Frau Fetscher hat es ja gerade angesprochen, Israel als eine sozusagen spätkoloniale Apartheid-Macht. Das heißt nicht, dass man die Kriegsführung Israels jetzt irgendwie gut findet oder gar unterstützt, aber es heißt, dass man über die Unterscheidung zwischen dem Holocaust und dem Rassismus, ohne die dann gegeneinander aufzurechnen und sozusagen höher oder niedriger zu bewerten, dass man die Differenz feststellt. Ich bin Komparatist und vergleichen heißt immer nicht gleichsetzen, sondern es heißt genau die feinen Unterschiede deutlich machen. Und die fehlen der postkolonialen Debatte. Und dann fehlen ganz viele Vermittlungsglieder, die immanente, sozusagen nicht direkt geführte Kontroverse oder das Gespräch zwischen Améry und Fanon unterschätzt.
Der Punkt ist ja nicht nur, dass jetzt bestimmte Teile der dekolonialen Linken Fanon auf eine sehr schlichte Art und Weise für sich beanspruchen und gewissermaßen ethnisch-tribalistische Fantasien aus Fanons Schriften ableiten, was eigentlich nicht funktioniert. Fanon wird ja von anderer Seite auch verantwortlich für alles Böse gemacht. Und ne, es gibt ja nun eine ganze Menge Stimmen, nicht zuletzt auch im amerikanischen Kontext, die gesagt haben, ja, also das ist Fanon und seine schlichte Unterdrücker-Opfer-Dichotomie, die macht erst solche Denkweisen möglich. Also er wird gewissermaßen von beiden Seiten in die Zange genommen und zugleich völlig ahistorisch behandelt. Und ich meine, gerade Fanon, das, um auf unser Gespräch Punkt über Nationalismus und Nation zurückzukommen, war nun auch ein gestandener Nationalist, dem A, ethnisch-tribalistische Attitüden sehr fern lagen und der B, sehr stark darauf gedrängt hat, dass im Kontext der Dekolonisation es ein panafrikanisches Gebilde geben muss. Salopp gesagt hat er diese Formel, ne, allein machen sie dich ein. Das war für ihn schon ein sehr wichtiger Punkt und ist deshalb auch sehr eng mit Kwame Nkrumah, dem ghanaischen Präsidenten, immer wieder zusammengekommen. Aber das ist eben gescheitert. Er hat das nicht mehr erlebt, aber man sieht auch in seinen letzten Schriften noch, dass er das für eine wichtige und auch durchaus realistische Möglichkeit hielt. Und Fanon war deswegen auch nicht jemand, der nun ein besonders düsterer Pessimist war, sondern wir müssen das, glaube ich, auch nochmal vorstellen, trotz seiner sehr harten Worte in die Verdammten dieser Erde, atmet sein Werk zugleich auch ein Stück weit die Aufbruchstimmung. Er hat gewarnt, er hat gesagt, Leute, da kann vieles schiefgehen und einiges ist auch schon schiefgegangen, aber es gibt immer noch diese Hoffnung. Und deshalb schreibt Schatz ja auch, die Welt Fanons ist nicht mehr die Welt, in der wir heute sind. Das unterscheidet, glaube ich, sehr stark auch den heutigen Kontext von der Zeit, in der Fanon gerade die Verdammten dieser Erde geschrieben hat. Und deshalb muss man umso sorgfältiger historisieren und nicht einfach irgendwelche Versatzstücke nehmen, die auch noch falsch interpretieren und dann auf ein bestimmtes Argument bringen. Also, und da gebe ich meinen beiden Kolleginnen und Kollegen auch recht. Also das, was da im Gaza-Kontext und Israel-Kontext mit Fanon gemacht wird, wird seinem Werk nun gar nicht gerecht und sollte eine dringende Warnung sein, A, Fanon zu lesen und nicht nur zu zitieren, um B, auch wirklich historisch zu kontextualisieren.
Frau Fetscher, ein Grund, warum Fanon durch diese Gaza-Debatte geistert, dürfte auch sein, und das Stichwort ist schon häufiger gefallen in unserer Diskussion, das ist die Rolle der Gewalt im Werk von Fanon. Berühmt das Urteil von Hannah Arendt, Fanon sei einer der Autoren, Zitat, welche die Gewalt um ihrer selbst willen verherrlicht haben. Ist Fanons Werk eine Aufforderung zur Gewalt?
Also Herr Leggevi hat vorhin das Vorwort von Sartre erwähnt und das ist, muss man vielleicht auch noch gerade ergänzen, das Vorwort zu Die Verdammten dieser Erde. Und das ist sehr gewaltverherrlichend und legitimierend. Und mehrfach kann man lesen und hören, dass also viele, die sich auf Fanon berufen, insbesondere sich eigentlich auf dieses Vorwort von Sartre berufen. Darüber hat Schatz geschrieben, ich meine den Satz, das sei so eine Art dekolonisierender Voyeurismus bei Sartre gewesen. Und das finde ich, auch wenn es recht scharf klingt, ganz treffend. Also dieses sich sozusagen berauschen an der Gewaltbereitschaft der Unterdrückten zu verstehen, ist der Impuls. Und ich glaube auch Améry, den Professor Eckert gerade erwähnt hat, hat es verstanden. Der Impuls, Gewalt gegen die Gewalttätigen ausüben zu wollen, den hat Améry auch im Konzentrationslager empfunden, weil er so ohnmächtig war. Und er hat es einfach nachvollziehen können, dass man sagt, ich will mich wehren. Ja, aber das ist heute nicht anzuwenden auf ein Massaker an jüdischen Zivilisten in Israel. Also das ist vollkommen absurd und ahistorisch und da passt nichts zusammen.
Der kolonisierte Mensch befreit sich in der Gewalt und durch sie. Herr Leggevi, schreibt von noch.
Ja, das ist treffend. Das tut er in der Tat. Wenn man jetzt die, sagen wir mal, sehr radikalen Formulierungen und erst recht die von Sartre, Sartre hat sich fast immer geirrt, was diese Dinge betraf. Wenn man die für sich nimmt, dann ist es natürlich verständlich, dass jemand wie Hannah Arendt Fanon zu einem Gewaltapostel macht. Aber das war er nicht. Es ist die konkrete historische Situation, die sowohl im Ghetto und im Lager für die Juden existierte, als auch für viele Kolonisierte, die eben in dieser Verzweiflung, dass sie einfach in dieser Gesellschaft nicht sie selbst sein konnten, zur Gewalt greifen. Das ist absolut historisch nachvollziehbar, ohne dass man es damit in jeder Weise legitimiert. Ich glaube, dass auch Fanon jedenfalls intern sehr stark kritisiert hat, die Terrorakte, die im algerischen Befreiungskampf gegen Zivilisten, gegen Siedlerzivilisten in Algerien oder auch gegen die eigenen Verräter ausgeübt worden sind. Also man kann es historisch verstehen, aber man kann es sozusagen nicht auf jede beliebige heutige Situation und schon gar nicht auf Gaza und diesen Konflikt übertragen. Und ich denke, das ist jetzt genau auch gewissermaßen die pädagogische Lektüre Fanons heute, dass man gegen diese Gleichsetzungen, diese ahistorischen Gleichsetzungen, diese Anthropologisierung des Verhältnisses, dass man dagegen jetzt auch ankämpfen muss. Es ist eben tatsächlich so, dass in der postkolonialen Debatte, wie ich eben schon sagte, alle Katzen grau werden und dann der Gegner irgendwie immer Israel ist. Und dagegen müssen wir auch was tun. Und ich glaube sogar, dass man sagen kann, dass diese Utopie eines neuen Humanismus, dafür kann man auch Fanon durchaus in Anspruch nehmen. Und das Interessante ist ja, dass er das nicht sozusagen aus einer allgemein anthropologischen oder philosophischen Laune erklärt, sondern dass er das vor dem Hintergrund eben seiner violenten Erfahrungen formuliert hat, dass man die Utopie des Humanismus, in dem eben die Kolonisierten wie die Kolonisateure gewissermaßen zu Menschen werden, die muss man betonen. Das ist eigentlich die Botschaft von Fanon.
Ja, und dabei vielleicht auch ganz wichtig, daran zu erinnern, dass er dem Islamismus und also dem politischen Islam und dem islamistischen Terror gegenüber nicht die geringste Sympathie hatte und auch keine Hoffnung, dass das zu einer emanzipatorischen Bewegung wird, wie das leider jetzt ja auch Teile der postkolonialen Sphäre, sage ich mal, oder der Diskurssphäre es sehen. Er hat sogar wörtlich gesagt, er glaubt nicht, dass sich auf der Basis des Islam eine freie Gesellschaft aufbauen lässt. Das sagte er zu dem persischen Soziologen Ali Shariati. Also er war da wirklich skeptisch und er hat gesehen, welches autoritäre und unterdrückerische Potenzial in solchen Ideologien steckt.
Ich glaube, es ist aber nochmal wichtig, in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass ja Fanons Werk nicht irgendwie eine Theorie aus einem Guss war. Mhm. Und er hat sich eben auch selbst oft widersprochen. Er war, wie Klaus Legge, wie gesagt, hat sicherlich ziemlich erbost darüber, wie Leute aus den eigenen Reihen gefoltert und getötet wurden. Er hat allerdings auf einem großen Kongress in Ghana 1960 sehr deutlich gemacht, dass er es richtig findet, dass Gegner, Verräter in den eigenen Reihen eliminiert werden. Das kam auch immer ein bisschen auf den Kontext an, in dem er etwas behauptet hat. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der wichtig ist, wenn wir Fanon heute lesen und was mit ihm machen wollen, dass er zum Teil sehr widersprüchlich, man kann es auch höflicher sagen, ambivalent agiert und argumentiert hat und eben nochmal diese Schriften ja keine ausgefeilten theoretischen sozusagen Anweisungen für die Weltrevolution oder für die Veränderung der Gesellschaft waren, sondern, das habe ich am Anfang gesagt, das würde ich nochmal gerne betonen, auch Schriften, die sehr stark aus der Aktion, aus der Bewegung und sehr stark aus den eigenen Erfahrungen politischen Erfahrungen resultieren. Und deswegen ist es eben wichtig, da nicht irgendwie allzu vorschnell irgendwas mit Fanon begründen, erklären oder rechtfertigen zu wollen. Und ich glaube schon, dass es da auch in der ja viel gescholtenen postkolonialen Ecke durchaus auch sehr differenzierte Lesarten von Fanon gibt und sich auch viele, die sich eigentlich in irgendeiner Weise postkolonialen Perspektiven nahe fühlen, es extrem problematisch finden, dass nun Fanon als, wie auch immer, ideologischer Wegbereiter der Hamas gelesen wird.
Er war auch, und daran muss man sicherlich erinnern, wahnsinnig jung. Ich meine, er ist mit 36 gestorben und hat seine Werke als sehr junger, zorniger Mann geschrieben, mit der Erfahrung aus der Praxis als Psychiater, aber eben, er hätte sich sicherlich theoretisch noch entwickelt. Und vielleicht noch kurz zu hören, was Herr Eckert gerade sagte. Ich unterscheide sehr gerne zwischen Afrika-Historikern, die wirklich in die Archive gehen, die forschen, die auch wirklich Kenntnis ihrer Regionen haben, die sie beforschen, und den Postkolonialisten, die oft aus ganz anderen Fächern kommen, aus der Philologie oder aus Critical Whiteness Studies und so weiter. Also da gibt es doch schon theoretisch sehr viele Abstufungen, und es gibt eben vom Seriösen bis zum weniger ernstzunehmenden sehr, sehr viele Grauschattierungen.
Herr Legge, wie Jean-Paul Sartre lag in diesen Dingen immer falsch, haben Sie vorhin gesagt. Ich möchte dem französischen Philosophen noch eine Chance geben und nochmal zitieren aus dem Vorwort zu Fanons Die Verdammten dieser Erde. Da schreibt er: Habt den Mut, Fanon zu lesen, aus diesem ersten Grund, dass er euch beschämen wird. Als Europäer stehle ich einem Feind sein Buch und mache es zu einem Mittel, Europa zu heilen. Dieser Gedanke der Heilung Europas, können Sie damit was anfangen? Also ist Europa geheilt, und wenn ja, wovon?
Ja, absolut. Das entspricht ja genau dem, was ich sagte, dass die Utopie eines dann wirklich universalen Humanismus gültig sein muss. Und Sartre war natürlich auch ein sehr kluger Mensch und hat das sehr genau bemerkt. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als Andreas Eckert Aktion sagte, dass, so wie er es ausgesprochen hat, war nämlich genau die Art und Weise, wie Rudi Dutschke über Aktionen damals immer geredet. Okay. Das fand ich sehr interessant, weil natürlich die Lektüre eines Rudi Dutschke, der Verdammten dieser Erde, die dann auf Aktionen zielte, wie er sich ausgedrückt hat, aus dem Munde eines im Grunde genommen zutiefst friedlichen, pazifistisch orientierten und auch christlich-pazifistisch orientierten Mannes gekommen ist, der dann eben seinerseits erfahren hat, was das mit einem veranstalten kann, wenn man zu viel Wut über die Verhältnisse entwickelt, die aber auch bei Rudi Dutschke bis zu einer gewissen Affinität zum Terror gegangen sind. Also ich will sagen, die Selbstkritik der Lektüre betrifft vor allen Dingen die Tiers-Mondisten, die Dritte Weltbegeisterten, die internationalen Solidaristen, die damals von sozusagen undifferenziert und ihn nicht in der ganzen Ambivalenz gelesen haben, sondern daraus sozusagen politisch Kapital schlagen wollten. Und das ist eine Selbstkritik. Und die sollte dann eben auch gelten für diejenigen, die heute wiederum Fanon aus dem Kontext reißen. Und ich hoffe, dass das ein Ende hat.
Das nehmen wir als Schlusswort. In diesem Forum über das Thema Prophet der Befreiung, wer war Franz Fanon? Und mit dabei waren der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie, die Publizistin Caroline Fetscher und der Afrikawissenschaftler Andreas Eckert. Am Mikrofon war Michael Riesel.